Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die Frage nach dem Umgang mit deutschen IS-Kämpfern, die im Ausland gefangen genommen wurden, sie ist noch lange nicht abschließend geklärt. Mit Blick auf Familienangehörige dieser Menschen könnte demnächst mehr Klarheit herrschen. Ein Anwalt aus Hannover will die Bundesregierung juristisch dazu zwingen, zwei Töchter einer mutmaßlichen IS-Anhängerin aus Syrien nach Baden-Württemberg zu holen. Wir sprechen mit ihm gleich darüber. Und in Rheinland-Pfalz schickt sich eine ungewöhnliche Frau an, bei den Kommunalwahlen in den Stadtrat ihres Heimatortes einzuziehen. Im Alter von gerade einmal 100 Jahren. Es ist ein Thema, das eine immer größere Rolle in Deutschland spielt und das auch umstritten ist. Der Umgang mit Menschen, die sich dem sogenannten Islamischen Staat angeschlossen haben und die jetzt zum Beispiel in Lagern in Syrien gefangen gehalten werden. Es gibt viele Stimmen, die sagen, die Bundesregierung muss diese Personen zurückholen und sie hier vor Gericht stellen. Kurdische Milizen beispielsweise, die IS-Kämpfer gefangen genommen haben, sie drängen darauf. Berlin sträubt sich bisher, jetzt könnten sie aber juristischen Druck bekommen, insbesondere was Familienangehörige dieser IS-Kämpfer angeht. Der Hannoveraner Anwalt Dirk Schönjan verklagt die Bundesregierung. Sie soll aus seiner Sicht zwei Waisenmädchen aus einem syrischen Lager zu ihren Großeltern in Baden-Württemberg zurückholen. Deren Mutter, eine mutmaßliche IS-Anhängerin, soll getötet worden sein. Und Dirk Schönjan ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Sawicki.
Geht es für Berlin nicht mehr ohne juristischen Druck?
Das scheint so zu sein. Wir haben mehrfach versucht, das Auswärtige Amt zu bewegen, für die Kinder in irgendeiner Form tätig zu werden. Und tatsächlich geschieht von dort so gut wie nichts.
Wie waren Ihre Erfahrungen konkret da mit dem Auswärtigen Amt?
Na, in einem Fall hat das Auswärtige Amt sich immerhin darum gekümmert, dass eine medizinische Versorgung kurzfristig gewährleistet wurde über eine Nichtregierungsorganisation. Ansonsten werden wir vertröstet damit, dass die Bundesregierung keinen konsularischen Schutz vor Ort gewährleisten könnte, weil die deutsche Botschaft in Damaskus geschlossen sei.
Ignoriert die Bundesregierung geltendes Recht?
Meines Erachtens ganz eindeutig. Die Bundesregierung ist völkerrechtlich, und das kann man überhaupt nicht bestreiten, verpflichtet, ihre Staatsangehörigen zurückzunehmen. Die Bundesregierung vertritt diese Position ja auch offensiv, gerade aktuell gegenüber den Maghreb-Staaten, wenn es um die Rücknahme von marokkanischen oder Staatsangehörigen aus anderen Maghreb-Staaten geht. Selbst will sie sich aber an das Völkerrecht nicht halten.
Ist denn geklärt, dass diese beiden Mädchen, um die es hier geht, dass die deutsche Staatsangehörige sind?
Ja, das eine Kind ist in Deutschland geboren, da haben wir Papiere. Für die Mutter ist deutsche Staatsangehörige, das Kind auch. Und das gilt natürlich auch für das zweite Kind dieser Mutter, auch wenn die Mutter mittlerweile verstorben ist.
Ist es also eine politische Entscheidung, wenn es darum geht, Familienangehörige, Kinder von IS-Anhängern nach Deutschland zurückzuholen?
Meines Erachtens ganz eindeutig, weil Gründe, tatsächlich nachvollziehbare Gründe, weshalb die Kinder nicht geholt werden, existieren meines Erachtens nicht.
Wie ist die Lage derzeit in diesem Lager, in dem sich die Mädchen befinden? In welcher Lebenssituation sind sie gerade?
Ja, das ist unbeschreiblich. Wenn man sich die Berichte der Weltgesundheitsorganisation anschaut, die WHO hat Ende Februar zu dem Lager berichtet und damals schon gesagt, wir haben in den letzten 3 Monaten mehr als 37.000 Menschen in diesem kleinen Lager aufgenommen. Und in dieser relativ kurzen Zeit von 3 Monaten gab es 73 registrierte Todesfälle vor Ort. 2/3 davon entfielen auf Kleinkinder. Mhm. Und die Situation danach hat sich nicht verbessert. Mittlerweile, wenn man den aktuellen Berichten trauen darf, sind es ungefähr 76.000, vielleicht auch noch ein paar mehr Flüchtlinge, die sich dort aufhalten. Die kurdische Selbstverwaltung ist offensichtlich überfordert mit der Situation. Und es gibt Berichte vom Internationalen Roten Kreuz dazu, die können einen nur erschaudern lassen. Ich kann Ihnen gerne daraus etwas vorlesen, wenn Sie Interesse daran haben. Der Vertreter des Internationalen Roten Kreuzes für den Nahen Osten hat darüber ganz kürzlich berichtet und ich lese Ihnen das mal jetzt, das ist meine Übersetzung aus dem Englischen vor, sein Bericht aus dem Lager. Er sagt, während des Gehens fiel mir ein Bündel auf dem Boden auf. Ich dachte, es sei Müll, aber nein. Es waren Decken mit 2 Babys im Alter von 4 oder 5 Monaten einfach zurückgelassen. Die Menschen laufen dran vorbei. Es ist eine apokalyptische Szenerie vor Ort. Man sieht Menschen, die im Sterben liegen, schreiende Kinder mit offenen Wunden, Menschen, die über Monate nichts gegessen haben. Der Gestank ist unbeschreiblich. Und ich habe 5 Kinder gesehen, die um ihre Mutter herumsaßen, ihr dabei zusahen, wie sie langsam starb. Hunderte von Kindern sind allein in dieser Hölle auf sich selbst gestellt. Und es gibt die enorme, reale Gefahr sexueller Gewalt.
Und wer versorgt diese beiden Mädchen derzeit in dem Lager?
Eine marokkanische Staatsangehörige, wobei wir natürlich auch nicht wissen, ob und gegebenenfalls wann Marokko seine Staatsangehörigen zurückholt. Wir haben ja einige Staaten, die anders als die Bundesregierung ihre Staatsangehörigen bereits zurückgeholt haben. Selbst der kleine Kosovo hat das gekonnt.
Das heißt, was ist das für eine Person? Was wissen Sie über sie?
Ich kann Ihnen nichts dazu sagen, wo sie, in welchem Zusammenhang sie nach Syrien gekommen ist. Ich weiß nur, dass sie sich aktuell um die beiden Kinder kümmert. Sie hatte mehrfach Kontakt zu den Großeltern, telefonischen Kontakt zu den Großeltern, auch über Dritte, sodass wir nur darauf hoffen können, dass sie sich weiter um die Kinder kümmert.
Aber gesichert ist das nicht.
Ja, je mehr Zeit vergeht, desto gefährlicher wird die Situation.
Ja. Und ist zweifellos geklärt, dass die Mutter gestorben ist, dass sie getötet wurde?
Naja, das wissen die Großeltern natürlich auch nur vom Hörensagen, aber die beiden Kinder jedenfalls sind alleine in das Lager gekommen und dazu ist den Großeltern berichtet worden von einer französischen Staatsangehörigen, die vor Ort war, dass die Mutter die beiden Kinder mitgegeben hat auf die Flucht, weil sie nicht genügend Geld hatte für den Fluchthelfer, um selber mitzukommen und hat dann die beiden Kinder nur bezahlen können, wenn sie so wollen, sodass diese beiden Kinder immerhin gerettet werden konnten oder jedenfalls in das Lager gebracht werden konnten, in das Flüchtlingslager.
Wie schwierig wäre es denn jetzt in so einer Situation überhaupt, die dann zu finden in diesem Lager, bei so vielen Menschen dort?
Naja, es gibt schon eine Registrierung der einzelnen Personen. Es gibt sozusagen im Eingangsbereich des Lagers eine Registrierungsstelle, wo jeder einzelne Lagerinsasse registriert wird und das sollte kein Problem werden. Davon gehe ich jedenfalls im Moment aus.
Und
wir haben diese Möglichkeit telefonischen Kontaktes zu dieser marokkanischen Staatsangehörigen, sodass ich glaube, daran wird es nicht scheitern. Aber
Stellt sich ja dann noch die Frage, weil Sie sagen ja, die Bedenken Berlins, dass es keine konsularische Hilfe in Syrien derzeit gibt, das sei nicht stichhaltig. Aber wie ließe sich dann praktisch eine Rückkehr organisieren?
Naja, also die Bundesregierung ist ja vor Ort, zumindest deutsche Geheimdienste sind vor Ort. Es gibt eine ganze Reihe von Journalistenkollegen, die vor Ort waren in dem Lager mehrfach. Also es müsste wohl möglich sein, dass deutsche Beamte vor Ort die Kinder einsammeln und dann im Zweifel über den Irak nach Deutschland verbringen.
sagt bei uns heute im Deutschlandfunk der Hannoveraner Anwalt Dirk Schönjan. Danke, dass Sie Zeit für uns gehabt haben. Der 26. Mai wird nicht nur aus europäischer Sicht ein Großwahltag. Die Europawahlen sind dann natürlich das Ereignis, das besonders im Fokus steht. Gewählt wird in Deutschland dann aber auch auf kleiner Ebene in den Kommunen. Unter anderem werden in Rheinland-Pfalz die Kreistage und Stadträte neu bestimmt. Und in einen solchen möchte eine Frau gewählt werden, die eigentlich längst im Ruhestand ist. Eine 100-Jährige, die mit einem konkreten Anliegen antritt. Dass nämlich das Freibad in ihrem Wohnort Kirchheim-Bolanden wiedereröffnet wird. Anke Petermann stellt uns die Frau vor.
Volle weiße Haare, Pulli mit Schallkragen unter einer hellen wattierten Weste, Sportschuhe an den Füßen. Dieselheise unterwegs zum Wahlkampfabend von Wir für Kibo. Zum Dietrich-Bonhoeffer-Haus hat es die spätberufene Stadtratskandidatin nicht weit. Den unebenen Weg an der Kirche vorbei schafft sie ohne Gehhilfe in flottem Schritt.
Grüß Sie. Schön, dass Sie da sind.
Am Eingang des Veranstaltungssaals warten Christa Weiß vom Vorstand des Vereins Wir für Kibo und ihre Mitstreiter.
Ich finde es toll, dass die Frau Heise uns dabei unterstützt und dass jemand in dem Alter noch so fit ist und sich auch so einsetzt für diese ganze Belange für Kibo. Das ist erstaunlich.
Das Thema des Abends hat die 100-Jährige selbst gesetzt. Kampf ums Freibad für Kirchheim-Bullanden.
Mens sana in corpore sano. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. War die Grundtendenz des Humanismus. Jetzt hocke beim Kapitalismus und er haut es nicht mehr hin.
Bemängelt die pensionierte Sportlehrerin. Die im Jahr nach dem Ersten Weltkrieg geborene ist keine Klassenkämpferin. Ihre politischen Idole sind Barack Obama und Helmut Schmidt. Aber dass es kein Geld für ein Freibad geben soll, obwohl die pfälzische Wirtschaft brummt, das kann Liesel Heise nicht verstehen. Die Kohle stimmt, sagt sie. Jetzt muss man was für die Seele tun. Einen Weltkrieg und zwei Besatzungszeiten hat die 100-Jährige erlebt. Während der ersten, der französischen Besatzung, entstand unter schwierigsten Bedingungen das Freibad von Kirchheim-Bullanden, finanziert von Unternehmern, die damals die Gesundheit ihrer Arbeiter und deren Kinder im Auge hatten. Liesel Heise weiß das, weil einer davon ihr Vater war, ein Schuhfabrikant.
Da wurde nichts gemauert, sondern da hat man diese Wände mit Besenreißern befestigt. Und das war eine wunderbare, praktische und stabile Angelegenheit. Aber mit den Naturschwimmbetten, das war ein bisschen blöd dann bei einer Wende, beim Schwimmen, wenn man dann plötzlich in der Reißer hängen geblieben ist.
Schmunzelt Liesel Heise über das kratzige Reisigmaterial, das eine Beckenrandwende unter Wettkampfbedingungen erschwerte. Die 100-Jährige sitzt vorn im Saal am Tisch, spricht frei und ohne Mikrofon vor 40 Leuten gegen das Rauschen des Diaprojektors an. Kein Problem für eine studierte Pädagogin. Wie es weiterging mit dem Freibad?
Da hat man dann der Not gehorchend und aus diesem Grunde hat man nachher gemauert. Dann hat man diese glatte Wände gemacht, war ein prima Sportschwimmbad geworden.
Über Jahrzehnte Wettkampfarena und Freiluftwohnzimmer der 8000 Einwohnerstadt, die gute Sommerstub von Kirchheim-Bullanden, sagt Heise wehmütig, während auf der Leinwand hinter ihr die alten Bilder von Festen auf der Wiese und sommerlichem Hochbetrieb am 3-Meter-Sprungturm zu sehen sind. Dank ihres biblischen Alters hat sich Heises Engagement bundesweit, ja weltweit herumgesprochen. Die Ex-Lehrerin bekommt Zuschriften aus ganz Deutschland von Bürgern, die den schon geschehenen oder drohenden Verlust ihres Freibads beklagen. Da wird die ansonsten nicht radikal wirkende Seniorin ganz deutlich.
Eine medizinische Schweinerei der Politik, diese Freispringbäder zu schließen.
Der Stadträtin in Spee ist wichtig, parteiunabhängig zu kandidieren. Bei Wir für Kibo machen auch Piraten und Grüne mit. Der Verein versteht sich als linksliberal, sagt der Vorsitzende Thomas Bock. Heises Sohn hat Bock angeregt, seine Mutter zu fragen, ob sie kandidieren wolle.
Und das meinte die Liesel spontan. Aber wer will denn schon 100-Jährige wählen?
Ein Großteil der Menschen über 40 waren bei dir in der Schule, schob Bock nach.
Das bringt uns dann einfach Stimmen. Und dann hat sie gesagt, wenn es der Liste was nutzt, dann kandidiere ich.
Wohl mit guten Erfolgsaussichten für den Wahlsonntag Ende Mai. Auch dank des rheinland-pfälzischen Kommunalwahlsystems. Das erlaubt, Stimmen anzuhäufen. Bis zu 3 für einen Kandidaten darf man kumulieren. Mit Blick auf die älteste Kandidatin glaubt Thomas Bock,
dass sie uns locker alle überholen wird. Ich weiß von vielen Leuten, die unsere Liste sonst vielleicht gar nicht wählen würden, weil die politisch anders aufgestellt sind, dass sie aber der Liesel Heiser auf jeden Fall ihre Stimme geben. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie bei der Wahl nach, es sind ja 24 Stadtratsmandate zu vergeben, eine von den 10 ist, die die meisten Stimmen bekommen haben.
Engagieren will sich Liesel Heise dann auch für ein autofreies Stadtzentrum und für eine Disco. Die Bedürfnisse junger Leute hat die Oma von 10 Enkeln und 6 Urenkeln fest im Blick. Und deren Zukunft, dass Schüler mit den Fridays for Future Protesten für eine bessere Klimapolitik kämpfen, findet die Streitbare gut.
Bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz will eine 100-Jährige in den Stadtrat einziehen. Anke Petermann hat sie für uns getroffen. Die Debatte um eine Mindestvergütung für Azubis in Deutschland ist eines der großen Themen in dieser Woche, auch bei unserer Sendung Campus und Karriere, die gleich nach den Nachrichten hier folgt, um 2:35 mit meiner Kollegin Lena Sterz. Und sie spricht mit Azubis selbst über dieses Thema und fragt sie, was sie davon halten, von einer Mindestvergütung für sie. Und das war's für Deutschland heute, für diesen Mittwoch. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.